Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Ja, schönen guten Tag. Wie nah darf eine Jury dem Autor sein, dem sie Preise verleiht? Das fragen wir gleich mit Blick auf den Chemnitzer Theaterpreis für junge Dramatik. Vorher aber geht's um den internationalen Kulturaustausch und wie leicht erschütterbar dieser sein kann. Der Anlass, ein aktueller Fall, die Flucht von 5 ivorischen Tänzern bei einem Gastspiel in Berlin.
Es sollte ein ganz besonderes Gastspiel werden. Die ivorische Tanzgruppe Les Pieds dans le Mar mit ihrem Stück Ma vie en rose zu Gast in Berlin in der Jugendtheaterwerkstatt Spandau. Für Ende Januar waren die Vorstellungen geplant, der Austausch seit Jahren organisiert und geprobt. Doch dann verschwanden 5 der jungen Tänzer während der Proben. Die Berliner Zeitung berichtete in dieser Woche darüber, die Aufführungen fanden zwar dennoch statt, ohne die 5. Welche weitreichenden Konsequenzen allerdings die Flucht der Tänzer für Projekte wie dieses und den internationalen Kulturaustausch überhaupt hat, das will ich jetzt von Sikwasi Alexandre Dieudonné wissen. Er leitet das Kulturprogramm des Goethe-Instituts in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, und hat dieses Projekt in Spandau mit initiiert. Schönen guten Tag, Herr Dieudonné.
Ja, guten Tag, Frau Burkhardt.
Die Gruppe sollte ja schon mal im Sommer 2018 nach Berlin kommen. Damals wurden die Visa verweigert von der Ausländerbehörde mit der Begründung, es gäbe Zweifel an der Rückkehrbereitschaft der Tänzer. Dann hat es aber ein Jahr später doch geklappt. Mit welcher Begründung dann? Wieso ging das dann plötzlich?
Ja, also wir haben noch Unterlagen vorgelegt und auch in Zusammenarbeit mit der Botschaft hatten wir erklärt, dass die Künstler anlässlich eines seriösen Projektes arbeiten werden. Wir waren davon überzeugt, dass unsere Künstler reisen werden und zurückkommen werden. Also das war so der Grund, meiner Meinung nach, die Botschaft, die Visa gegeben haben.
Jetzt sind ja alle 5 Tänzer geflohen, so heißt es im Bericht der Berliner Zeitung, ohne Gepäck, ohne Sprachkenntnisse, ohne Geld. Die Handys seien sofort ausgestellt worden. Jetzt wird wohl vermutet, dass diese Flucht mithilfe von professionellen Schlepperbanden organisiert worden sei, vielleicht auch schon im Vorfeld. Glauben Sie das auch? Also war das möglicherweise schon vor der Reise nach Deutschland geplant?
Ja, so das habe ich gehört. Bisher haben wir keine nähere Informationen bekommen können. Aber wenn ich eine private Meinung geben sollte, ich bin mir sicher, diese Jungs, sie werden nicht in Deutschland bleiben. Sie werden versuchen, vielleicht nach Frankreich zu fahren, weil sie kein Deutsch können. Und es gibt nicht so viele Ivore in Deutschland wie in Frankreich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Jungs alles daran setzen werden, um Frankreich zu erreichen oder Belgien vielleicht. Also ein Land, wo man Französisch spricht.
Jetzt hat die Ausländerbehörde ja mit ihren Zweifeln an der Rückkehrwilligkeit ja bei diesen 5 dann offenbar ja recht gehabt. Was bedeutet das denn für Ihre Arbeit jetzt, diese Flucht? Also wird es dann in Zukunft für andere Künstler von der Elfenbeinküste quasi unmöglich sein, Visa zu bekommen?
Ja, also diese Flucht untergräbt viele Projekte, die auf Austausch und Künstlermobilität basieren. Also sie schafft eine Art von Atmosphäre des Misstrauens und sabotiert die Bemühungen der Kulturakteure, die auf ihre Weise versuchen, diese Brücke zwischen den verschiedenen Kulturen zu schlagen. Und selbst für mich als Koordinator der Kulturprogramme am Goethe-Institut Côte d'Ivoire ist es hart. Ich verbringe Stunden mit Künstlergesprächen, um ihnen zu erklären, wie es wichtig ist, die Türen nicht hinter sich zuzuschlagen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass diese nicht zu 100% ausreicht. Der Antrag auf Erteilung eines Visums von Schengen besteht aus 3 Seiten mit ungefähr 37 Feldern von mindestens 2 Fragen pro Feld. Und sie waren 9. Also man kann sehen, wie viele Formulare ich ausgefüllt habe und wie viele Zeit ich verbracht habe, mit diesen Jungs zu sprechen. Leider sind sie dort geblieben und für mich, das ist enttäuschend. Also da muss ich ehrlich sein und das zerstört ein bisschen die Arbeit, die wir vor Ort machen.
Ich verstehe absolut Ihre Enttäuschung, dass Sie vorher diese Gespräche geführt haben, wie wichtig das eben auch ist, die Türen nicht zu schließen. Aber haben Sie dann vielleicht auch Verständnis für diese 5 jungen Männer, die sagen, wir kommen aus einem Land, in dem die Kultur mehr oder weniger doch relativ zerstört ist, in dem es kaum eine intellektuelle Elite gibt, kaum öffentliche Bibliotheken und so weiter, dass Sie sagen, wir wollen in dieses Europa, weil wir uns da einfach eine größere Zukunft versprechen davon? Haben Sie Verständnis auch menschlich für diese Jungs?
Ja, also Verständnis kann ich haben, aber nicht in diesem Rahmen. Also wir haben zusammen diskutiert und wir haben gesagt, okay, Mensch, wir wissen, dass die Realitäten vor Ort schwierig sind. Aber es gibt da die Möglichkeit, eine Tür für die kommende Generation zu öffnen. Also ihr könnt einfach dorthin gehen, arbeiten und dann werden wir andere Möglichkeiten kriegen, auch Austausch zu machen. Hätten diese Leute einen anderen Weg ausgewählt, um in Deutschland zu bleiben, also hätten sie ein Projekt dort oder hätten sie eine andere Gelegenheit in Deutschland gehabt, dann hätte ich kein Problem damit gehabt. Aber weil sie an sich selbst gedacht haben, sie haben die Chance von der kommenden Generation zerstört. Und es gibt sogar ein Beispiel dafür. Letzte Woche wurden die Visa-Anträge einer Abidjaner Tanzschule abgelehnt, die zur Biennale Tanzausbildung auf Kampnagel nach Hamburg eingeladen war und dort das Festival sogar eröffnen sollte. Das war sicherlich eine direkte Folge der Flucht im Januar. Und dafür kann man der lokalen Botschaft keinen Vorwurf machen. Aber wenn wir weiter an Kooperationsprojekten und Austauschprogrammen arbeiten wollen. Und ich weiß, dass Afrika steht im Fokus der deutschen Kulturpolitik, wäre mehr Mut und entsprechende Direktiven aus Berlin nötig, trotz solcher Rückschläge, die immer geben wird, weil die Künstler nicht die einzigen sind, die in Europa gehen und fliehen.
Jetzt ist es ja relativ deutlich, besonders für Künstler aus ärmeren Ländern ist diese Visavergabe so schwierig. Sie haben es ja gerade auch beschrieben, wie viele Formulare da nötig sind. Und es gilt immer wieder, die Zweifel an der Rückkehrbereitschaft zu zerstreuen. Wir haben das zuletzt erlebt vor 3 Jahren beim Kunstfest in Weimar, als afghanische Schauspieler erst einreisen durften, als es private Bürgschaften für sie gab. Also wäre es leichter, wenn es einfacher wäre mit den Visa?
Das ist immer schwer, diese Frage zu beantworten, weil es keine Maschine gibt, die Gedanken lesen kann und das, was die Personen, die reisen, bewegt. Auch wenn einige Leute, die reisen wollen, alle von der Botschaft geforderten Dokumente vorlegen und genauso wie Unschuldslämmer erscheinen, denen eine Flucht fernliegt, ist das keine Garantie dafür, dass sie nach dem genehmigten Aufenthalt zurückkommen werden. Und das haben Sie auch eben gesagt, das wirtschaftliche Überleben für Künstlerinnen und Künstler, wie für so viele andere auch in der Côte d'Ivoire, ist sehr schwierig. Und es ist immer schwierig zu sagen, okay, diese Leute werden kommen, diese Leute werden nicht mehr kommen.
Können Sie denn sagen, wie die Flucht dieser 5 Tänzer in Abidjan diskutiert wird? Wie sind die Reaktionen?
Ja, also die Reaktion dieses Mal ist sehr heftig. Weil die Tänzer und die Choreografen, die in Abidjan sind, sie haben die Lage folgendes verstanden. Wenn diese Leute in Deutschland geblieben sind, dann werden wir auch Probleme haben oder mehr Schwierigkeiten haben, um Visum zu kriegen. Sie sind eher als Verräter betrachtet, nicht als Leute, die etwas geschafft haben. Es gab Fälle, wo Künstler zufrieden waren, dass andere in Europa geblieben sind oder in Europa geflohen sind. Aber dieses Mal, die 5 Tänzer sind wie Verräter betrachtet. Das kann man auch auf Facebook aussehen. Die Künstler diskutieren untereinander und ja, das ist ziemlich heftig.
Das sagt Nsikwasi Alexandre Dieudonné. Er leitet das Kulturprogramm des Goethe-Instituts in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, und hat das Projekt in Spandau mitinitiiert. Herr Dieudonné, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke auch, Frau Bucker, danke.
Tja, und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Theater braucht Autoren und Autoren müssen gefördert werden. Das war jahrelang Konsens und so entstanden diverse Förderprogramme, die Talente entdecken und unterstützen sollen. Dazu zählt auch der Chemnitzer Theaterpreis für junge Dramatik. Zum 7. Mal wurde diese Auszeichnung in diesem Jahr vergeben und zwar an den Berliner Autor Sören Hornung, Jahrgang 1989. Dazu bekam er dann 5.000 Euro und die Uraufführung seines Stücks am Haus. Arche Noah, das Ende vom Schluss, so heißt Hornungs Theatertext, und darin lässt er den Weltuntergang in einem Supermarkt spielen. So weit, so gut und so passend in unsere Zeit. Beim genaueren Blick auf die Jury des Preises reibt man sich dann doch die Augen, denn darin vertreten sind unter anderem eine Lektorin vom Theaterverlag Henschel Schauspiel, bei dem das Stück herausgegeben wurde, eine Schauspielerin und der Schauspieldramaturg des Theater Chemnitz, die bereits mit dem Autor zusammengearbeitet haben. Und mit letzterem, mit René Schmidt, bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Guten Tag.
Herr Schmidt, ich muss gestehen, ich fand, das hat ein bisschen ein Geschmäckle, jenseits jetzt von der Qualität des Textes des Autors. Wenn man sieht, dass in der Jury die Verlagsvertreterin des Autors sitzt und auch sie, der ja schon mit dem Autor gearbeitet hat, ist das denn niemandem aufgefallen?
Na, wir haben die Jury bewusst so zusammengesetzt. Die soll auch möglichst breit auf diesen Text gucken und natürlich die Perspektive des Hauses vertreten. Da ist eine Schauspielerin drin, da ist der künftige Regisseur, der nicht vom Haus ist, der Chef vom Theaterförderverein, ich und eben Andrea Czesinski vom Henschel Verlag, sodass ganz verschiedene Perspektiven auf die eingereichten Texte schauen können. Und dann ist das ja in der Jury auch so, dass wir nach Mehrheit entscheiden. Das heißt, Andrea Czesinski könnte mit einer Stimme sozusagen die auch anbringen, würde aber im Zweifel, wenn das Stück nach Meinung der anderen Jurymitglieder nicht der Qualität entspricht, sozusagen auch abgewählt werden. Also ihre Stimme ist eine unter vieren.
Aber Sie verstehen den Vorwurf, ich muss da nochmal nachhaken, Sie verstehen den Vorwurf, wenn man sagt, hey, die kennen alle den Autor. Und möglicherweise haben sie dann ein extra Augenmerk auf seinen Text und mich kennt halt niemand. Ich habe da einen Text eingereicht und natürlich hat dieser Autor dann, den alle in der Runde, bis auf vielleicht den Regisseur kennen, hat er vielleicht einen Vorteil, weil man vielleicht einmal mehr auf seinen Text guckt. Können Sie diesen Vorwurf verstehen?
Also ich kann den Vorwurf verstehen, aber ich kann genauso ins Feld führen, da kann ich für die Jury sprechen. Wir haben alle Texte ganz gleich behandelt. Ganz im Gegenteil, es wäre eher, also wenn wir einen anderen Text gehabt hätten, wo der Autor zum ersten oder die Autorin zum ersten Mal ausgezeichnet worden wäre, wäre das auch ein Zünglein an der Waage gewesen.
Wie viele Einreichungen gab es denn, Herr Schmidt?
Es gab in diesem Jahr knapp über 30 Einreichungen.
Und gab es denn Texte, die qualitativ in die Nähe kamen von Sören Hornung?
Also wir hatten es in diesem Jahr jeder eine Art, sagen wir mal, Favoriten gehabt und die unterschieden sich sehr, so dass es eine lange, intensive Diskussion gegeben hat zu diesem Text hin.
Aus dem er dann letztlich als Gewinner hervorging.
Genau. Was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass durch diese Verbindung zu einem Verlag, ne, damals ist es ja auch so gewesen, dass Sören Hornung nicht von Henschel vertreten worden ist und es über den Theaterpreis diesen Kontakt gab und damit auch eine weitere Förderung für den Autor. Das kann ja sozusagen auch wieder passieren. Und deswegen ist uns die Zusammenarbeit auch mit jemandem aus dem Verlag wichtig gewesen.
Das ist total nachvollziehbar und es ist ja auch sinnvoll, dass ein Verlagsvertreter in der Jury sitzt. Nur wenn er sozusagen die Texte aus dem eigenen Haus preiswürdig findet, ist dagegen erstmal auch noch nichts zu sagen. Aber es ist schwierig, wenn er darüber selbst urteilen darf.
Also ich würde jetzt jemand mit der Erfahrung von Andrea Czesinski zubilligen, dass sie Texte nach Qualität auswählt. Und das in erster Linie.
Gut, aber für die Zukunft ist es denkbar, dass Sie, wenn Sie Mitglieder in der Jury haben, die mit den Texten in irgendeiner Form verbandelt sind, die bewertet werden sollen, dass Sie dann sagen, wir machen das Auswahlverfahren anonym?
Darüber denken wir nach und wir nehmen die Kritik, also die jetzt auch auf Nachtkritik geäußert worden war, natürlich auf. Und man könnte sich dann auch über eine andere Zusammensetzung der Jury Gedanken machen. Ne? Das nehmen wir jetzt mit, da sind wir dann im Prozess.
Sie haben jetzt schon die Kritik, die auf dem Internetportal Nachkritik zu finden war, ja schon erwähnt. Da war die Rede vom Glaubwürdigkeitsverlust, vom Nepotismus, Lobbyismus, Vetternwirtschaft. Das hat natürlich auf eine Weise sicherlich auch ein bisschen den Preis beschädigt und vielleicht sogar im schlimmsten Falle auch den, ja in dem Fall ja unschuldigen Autor.
Ich weiß nicht, ob der Preis oder der Autor beschädigt werden auf dieser Preis. Und verbunden auch dann mit der Uraufführung, ne? Dann wird ja dieser Text erst getestet, da wird man sehen, was das Ganze künstlerisch wert ist. Deswegen würde ich da jetzt nicht vorschnell von einer, sag mal, Degradierung des Preises sprechen wollen.
Jetzt gab es ja noch eine weitere Kritik, auch auf nachtkritik.de, nämlich die, dass man sagte, der Autor hat jetzt zum zweiten Mal diesen Nachwuchspreis bekommen, vor 2 Jahren schon einmal. Wie sinnvoll ist denn das, dem gleichen Autor zweimal einen Preis zu geben? Wieso hat denn, wenn das Theater den Autor so gut kennt und sogar schon mit ihm zusammengearbeitet hat, wieso gab es denn nicht gleich einen Stückauftrag und man hat gesagt, wir fördern dich auf diese Weise, du kriegst einen Auftrag, schreibst uns was und wir setzen das dann um. Und man hätte dann einem vielleicht noch unbekannten Autor die Chance gegeben, eben diese Förderung in Anspruch nehmen zu können.
Unsere Idee ist, dass wir mit diesem Preis junge Autoren fördern. Ja, und in der Ausschreibung ist es erstmal offen formuliert. Daran musste sich die Jury halten. Und das beinhaltete auch die Möglichkeit, dass ein Autor nochmal einen Text einreicht. Daran musste sich die Jury orientieren. Und natürlich war das auch ein Thema. Macht man das? Sören Hornung zum zweiten Mal auszuzeichnen. Und da war auch ein Kommentar auf Nachtkritik, der eben darauf verwies, dass es ein Thema bei der Jury gewesen sein könnte und eher in der Schwierigkeit. Dem möchte ich nicht widersprechen.
Was heißt das jetzt genau? Also, dass man sagt, wir wussten, dass es Kritik gibt.
Machen wir das nicht? Mhm. Also, dass es sozusagen genau geben könnte, aber wir haben uns dann, wie gesagt, nach bestem Wissen und Gewissen für diesen Text entschieden.
Was nehmen Sie also nochmal zusammenfassend gesagt, Herr Schmidt, mit aus der massiven Kritik, die es ja an dem Auswahlprozess gegeben hat?
Also zum einen gibt es ja immer Kritik. Ne? Mhm. So, das nehme ich als Anregung mit, darüber nachzudenken, wie ist die Zusammensetzung der Jury, anonymisiert man das Auswahlverfahren etc. Kann aber auf der anderen Seite auch sagen, dass es eine sehr kollegiale Form der Auseinandersetzung bzw. Diskussion gewesen ist in der Jury. Was auch sozusagen für diese Form spricht. Ne? Wir werden das diskutieren.
Der Chemnitzer Theaterpreis für junge Dramatik, der steht derzeit ein bisschen in der Kritik. Und ich sprach darüber mit dem Chemnitzer Schauspieldramaturgen René Schmidt. Herr Schmidt, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Ruth Reinecke. Sie erinnert sich an Gefühle und Gedanken im Theater von Einar Schlef.
Meine geniale Stelle.
Was hat man uns da heute auf die Türschwelle gelegt? Das bewegt sich ja noch, das Tropf.
Geht ein bisschen zurück in die Aufführung von Einar Schlef.
Hat sich da etwa ein Gewissen gelegt?
Der ein Theaterberserker war mit einem großen Potenzial, Chöre zu bewegen.
Immerhin ein gutes Gefühl.
Und
so viel Gewissen nach seiner Tätigkeit.
Bei Einar Schlef habe ich gelernt, gezittert, geschwitzt, wenn Stille auf der Bühne war. Weil das Aushalten von Pausen oder das Hängenlassen von Publikum mit einer solchen unglaublichen Theaterenergie, die da von der Bühne gesendet wurde.
Sieben, acht. Das spontane Verbrechen unserer kleinen Gruppe kann jederzeit aus dem Puls herausbringen.
Das hatte für mich etwas Genialisches. Oder das war so ein genialer Moment, immer wieder in unterschiedlichen Aufführungen. Wo man zwischen, das meint er jetzt nicht im Ernst, bis hin zu, jetzt reicht's aber, die Hände, die sich festkrallen, bis hin zu dem, ich lass das jetzt mal zu.
Eine ungeschlossene Sitzhaltung, das Abzählen von Kleingeld.
Das vergesse ich nie.
Wenn du dich am Nachmittag unserer Gruppe anschließt, bist du selber wie ein träumender Hund am Rande des Bewusstseins zu zucken, mitzurennen beginnst.
Unvergesslich. Einar Schlefs Inszenierungen, hier erinnert von Ruth Reinecke. Die Schauspielerin war vor kurzem hier in Rang 1 zu Gast und berichtet da sehr offen von ihrer Zeit am Maxim Gorki Theater Berlin, das sie nach 40 Jahren am Ende der Spielzeit verlässt. Das Gespräch mit Ruth Reinecke, das finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de sowie auch diese Sendung. Hier geht es jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild, natürlich ganz im Zeichen der Berlinale, unter anderem mit dem Schauspieler Lars Eidinger. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche viel Spaß dabei.